Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Nachmittagstrack im Business-Strang des Chemnitzer Linux-Tages. Heute Nachmittag alles zum Thema IT-Management, Infrastrukturmanagement, jetzt ganz konkret zu Itzinga. Ich habe letztes Jahr gelernt, das ist ein afrikanischer Klicklaut. Okay, genau, habe ich richtig aufgepasst. Open Source Monitoring today and tomorrow. Viel Spaß damit.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich muss mich an erster Stelle gleich doppelt entschuldigen, nämlich einmal, es wird nicht der Herr Erk sprechen, sondern der Herr Friedrich und meine Wenigkeit, der Herr Hein, weil der Herr Erk verhindert ist. Und wir wollen den Vortrag auch nicht auf Englisch machen. Also ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Ja, es geht ganz grob um Itzinga, um eine Vorstellung vom Projekt und was Itzinga so ist. Vielleicht ganz kurz zu Beginn, wer kennt Itzinga nicht oder wer hat noch gar nichts damit zu tun gehabt? Okay, ja. Ein bisschen zumindest. Also wir stellen euch quasi das Projekt vor und was uns denn so unterscheidet. Das haben wir vor, eine kurze Einführung. Was für Werkzeuge und was für Plattformen wir verwenden, wie wir so aufgebaut sind. Die Architektur, was Itzinga ist, was wir ein bisschen so drumherum bauen. Was gibt es Neues? Also was gibt es Neues im Core und in den Interfaces? Dann gibt es eine kurze Demo. Dann werde ich mich mit meinem Kollegen ganz kurz abwechseln. Und zum zweiten Teil switchen, nämlich Itzinga 2 und Roadmap. Das ist ja auch in den, im letzten Jahr ist das auch schon ein bisschen so durchgeklungen, dass da was Neues passiert und deswegen so rumoren wird. Eine Roadmap und einen Ausblick dazu und dann eine Frage-Antwort-Stunde. Zu Beginn an noch ein bisschen eigene Werbung, weil wir sind auf jeden Fall ein offenes Projekt. Wir sind viele Leute, weltweit verteilt, das heißt in Amerika, in den skandinavischen Ecken, in Deutschland ein großer Teil. Auch in China sitzt jemand, der für uns das Marketing macht und wir suchen natürlich immer Leute, die uns unterstützen. Also testen, VMs bauen, coden, alles, was da in so einem Projekt so nötig ist. Und da würden wir uns freuen, wenn wir uns natürlich vermehren könnten, dass wir da stärker aufgestellt sind. Also wer da Interesse hat, einfach mal eine Mail schreiben. Wir haben da auch so Padawan-Geschichten, wo man eingeleitet wird, was wir da so tun. Das wäre super, wenn Sie da Leute finden. Ja, was ist Itzinga an sich? Wir haben 2009 haben wir Nagios geforkt. Das war eine kleine Gruppe aus der deutschen Open-Source-Community, die ein bisschen mit dem Projektverlauf unzufrieden war. Da gab es einige Geschichten, weil es halt unserer Meinung nach ein bisschen stagniert hat und gerade auch ein bisschen an dem Tiefpunkt war. Daraus ist Itzinga dann entstanden. Mittlerweile haben wir uns, glaube ich, ganz gut gemacht. Also jetzt haben wir fast 300.000 Download-Zahlen von dem Itzinga Core. Das heißt, dass es die letzten zwei Jahre ganz schön explodiert ist. Jetzt nicht megamäßig, aber ich glaube, das Ergebnis ist doch ganz gut für das, dass wir doch noch ein ziemlich junges Projekt sind. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, Arbeitsteilung. Das bedeutet, dass dieses klassische Core ein Team ist mit Packaging. Es gibt noch ein zusätzliches Webinterface, auch mit einem eigenen Reporting dazu. QNA Dokumentationsteam, da haben wir auch eine sehr gute deutsche Dokumentation. Auch Demo-VMs, um die Systeme zu testen, gerade weil das in der Vollausbaustufe dann doch manchmal ein bisschen komplizierter wird, einfach die VMs und sich das anzuschauen. Wie schaut das im verklebten Zustand aus? Und natürlich auch die Community, die ja, Frage und Antwort oftmals steht bei Problemen und Bugs. Im Moment sind wir ungefähr so 25 Leute, die auch wirklich was tun. Treffen uns regelmäßig in irgendwelchen Google-Hangouts. Und das ist so der Stand, wie das Projekt dasteht. Ja, Itzinga an sich besteht aus dem Itzinga Core. Das ist so der Nagios, der eigentliche Nagios-Fork an sich. Das heißt, das ist der Check-System, das ist der C-Daemon mit der Datenbank-Schnittstelle. Beim Itzinga-Projekt haben wir da mit PostgreSQL, der auch wirklich funktioniert, Support eingebaut und Oracle-Support. Das heißt, das ist so die maßgebliche Schnittstellenunterscheidung. Es gibt Itzinga Web. Das ist ein Interface, was ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt bei größeren Umgebungen, wenn es halt nicht mehr darum geht, dass die Probleme alle in einen Topf fallen, sondern die ein bisschen aufzudrehen. Das basiert auf PHP, Agave Framework Und Next.js von der Firma Zenture schaut dahingehend auch ein bisschen shiny aus. Dokumentationsteam, DocBook, in Deutsch und Englisch, also Deutschland, ganz klar. Vielen Dank auch an die Leute, die das alles übersetzen und machen, weil das eine Riesenarbeit ist. Und ja, ist komplett in Deutsch verfügbar. Und Reports basieren auf dem Jasper-Server. Einfach auch wegen so beispielhaft. Reporting ist ein Thema, was immer wieder nachgefragt wird, relativ kompliziert wird. Und da wollen wir auch einen Ansatz mitbieten. Die Architektur von dem Ganzen ist ein bisschen so ähnlich. Also wir haben einen Isinga Core. Der schreibt mit IDO-Utils in die Datenbank. Diese Datenbank lesen wir mit dem Webinterface aus und können daraufhin quasi die Daten anzeigen. Und von dem Interface weg gibt es nochmal eine Mobile-Applikation für Handys oder für Tablets. Und das Reporting setzt auch auf der Datenbank auf. Also das ist so das System, was wir fahren. Man muss das auch so nicht machen, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn Sie nur den Core verwenden wollen, dann kann man damit auch seine zwei Kisten überwachen. Und die Vollausbaustufe ist dann quasi eben alles, was Sie hier sehen. Aber es ist, heißt immer alles oder nichts, also alles oder wenig. Sie können quasi das kleinste System verwenden, aber auch zum größten ausbauen. Je nachdem, wie Sie das brauchen. Was gibt es Neues im Core? Global Notification Deaktivierung mit Expire Time. Das bedeutet, wenn es mal wirklich brennt und die Mails so reinrauschen und Sie wollen einfach mal eine Stunde Ruhe haben, dann können Sie da ein entsprechendes Kommando abschicken, was nach einer Stunde wieder rausläuft. Track Result List, da geht es einfach ein bisschen, wenn Track Results durch den Reaper-Prozess eingesammelt werden, das ist an der Stelle optimiert, das ist oftmals so ein Problempunkt einfach, wenn da viele Track Results reinläuft, dass das brennt, da ist ein bisschen was gedreht worden. Unknown Macro Replacement, da ging es um Shell-Execution-Geschichten und ansonsten noch ganz, ganz viele kleine Fixes, die halt etwas Performance und Bugs auf jeden Fall beseitigen. Im Classic Interface, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das Interface nicht so stehen lassen, sondern da drückt der Ricardo, wo sitzt der? Da hinten ziemlich viel Arbeit rein, dass sich da auch ein bisschen was ändert, auch von der Arbeitsweise sich maßgeblich was verbessert. Da ist jetzt die Pagination reingekommen, mit regulären Ausdrücken, lässt sich suchen. Auch diese ganzen Masken, wie man Kommandos abschickt und so, sind durchwegs schöner gemacht und besser bedienbar. Und es gibt einen Refresh-Button oben links, aber das zeige ich dann einfach, was das bedeutet. Aber wer es schon in der Anwendung hat, das ist das, was sich geändert hat. Isinga Web, Credentials Models, da haben wir nochmal was gedreht, dass es sich auch da wieder performancemäßig ein bisschen verbessert. Für die 1.9 muss man da wieder ein bisschen was zurückdrehen. Performancemäßig wird es natürlich trotzdem besser, nochmal schneller, was da rauskommt. Wir haben nochmal ein feineres Berechtigungsmodell eingeführt für das Speichern von diesen Sichten. Die Status-Map hat sich wieder etwas verbessert. Mehr Informationen können wir darin anzeigen. Ansonsten haben wir mehr Images für die virtuellen Maschinen bereitgestellt. Und das DocBook-Design verändert. Und Reporting für PostgreSQL ist immer ein bisschen bemerkelt worden, dass es nicht funktioniert. Also vormals hat es immer nur in MySQL funktioniert, jetzt funktioniert es so zu, ich weiß jetzt 70% in PostgreSQL, dass die meisten Reports gehen. Es gibt so ein Morning Report, das ist so eine Geschichte, wo man Informationen über seine komplette Landschaft einfach, wenn man in die Arbeit kommt, sich mal anschauen kann, halt, was ist denn über Nacht passiert. Ist irgendwas gedreht worden, hat sich irgendwas geändert. SLA-Aggregation über eine Procedure, funktioniert allerdings nur in MySQL, aber dafür bombenschnell. Also die früheren Ansätze, die immer sehr viel Zeit gebraucht haben, um Informationen rauszukurbeln, das geht wirklich sehr schnell, das kann man mal probieren, wenn man das braucht. Und die Bedienbarkeit ist deutlich verbessert worden, aber das sehen wir dann auch in der Live-Demo. So, und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich habe jetzt so leider vorne dran gedacht, dass ich auch was vorstelle. Deswegen habe ich jetzt das Ding hier in der Hand. Aber wir schauen mal, was es wird. So, wir fangen an mit dem Klassischen. Das dürfte, glaube ich, zu jedem bekannt sein. Wer es noch nicht kennt, es schaut eigentlich gleich aus mit ein paar Änderungen. Das heißt, wir haben es ein bisschen aufgehübscht. Wir haben oben so Summary-Informationen. Wie ist denn eigentlich meine Landschaft im Status? Rechts ein bisschen Performance-Geschichten. wie ist die Latency von meinen Checks. Also man erhält gleich einen ziemlich guten Überblick. Ein paar schöne Features für die Bedienbarkeit, die wirklich sehr cool sind. Das eine ist hier diese Pagination. Wobei, da hat mir vorhin jemand gesagt, dass die auch in Nagios vorhanden sind mittlerweile.
Ja, 3.4.
Und was ziemlich cool sind, sind hier so diese Multicommands. Also ich kann, wenn ich einfach 2, 3 Probleme habe, dann tackere ich die mir hier an und kann die acknowledgen. Also das ist so ein Workflow, der einen wahnsinnig schnell damit auch arbeiten lässt und das sehr angenehm macht. Schickt damit das Kommando ab. Dann, was haben wir vorhin noch gehabt? Klar, die Date Picker, es macht es alles halt ein bisschen einfacher, auch die Informationen einzutragen. Damit ist man in der Handhabung einfach ein bisschen besser bei der Geschichte. Gibt es noch irgendwas vom Klassischen zu zeigen, Ricardo? Er schüttelt den Kopf. Logfilesuche. Das ist hier dieses Event-Log. Ah, das sind die Filter hier oben. Dass ich zum Beispiel sagen kann, die letzten 24 Stunden oder die Woche, dann rumpelt mir das entsprechend so raus und ich kann auch die Kategorien einschränken, wenn ich nur nach spezifischen Problemen suche. Notifications, schauen wir mal, ob was rausging auf dem Demosystem. Dann kann ich so schnell einfach nachgucken, was passiert ist. Das zum Klassischen. Das ist in der Web, schaut ein bisschen anders aus. Wie auch vorhin schon genannt, es verfolgt ein bisschen einen anderen Ansatz. Einfach aus dem Grund, dass es erstmal ein bisschen verwirrend ausschaut, aber ich mir die Informationen zusammenfiltern kann, so wie ich sie brauche. Das ist eigentlich der Vorteil davon. Ich mache jetzt mal alles zu. Bedeutet quasi folgendermaßen, ich habe hier dieselben Ansichten auf der linken Seite, das sind die sogenannten Cronks, nennt sich das. In der Grundausbaustufe sind es die gleichen Ansichten, die ich in Nagios habe. Das heißt, wenn ich auf Service-Status klicke, kommt auch der Service-Status natürlich raus. Dementsprechend finde ich auch Host-Status und Host-Groups da. Ich bekomme da eine Liste, wo ich die Möglichkeit habe zu filtern. Zum Beispiel, ich möchte mir nur Probleme in einer Host-Group anzeigen lassen. Das können wir schnell machen. Host-Group. Company 1. Dann wird die Liste eingedampft, weil da war das Ergebnis jetzt nicht wirklich sichtbar. Nehmen wir mal die 2. Auch nicht. Aber ich bekomme auf jeden Fall nur den Ausschnitt, den ich brauche. Wenn ich jetzt den öfters brauche, weil ich, sag mal, keine Ahnung, da 10.000 Probleme von irgendwelchen Datenbanken und Websystemen habe, dann speichere ich die mir ab. Und dann habe so die Möglichkeit, auf das, was mich interessiert, entsprechend schnell zuzugreifen. Das ist eigentlich der maßgebliche Unterschied, dass ich mir das halt so anpassen kann auf die Informationen, die ich brauche. Gerade in großen Umgebungen, wo ich nur für einen gewissen Teil eigentlich zuständig bin, macht es mir da schon halt einfacher, nur meine Webserver oder nur meine Datenbankserver im Griff, im Überblick zu haben. Auch mit den so Berechtigungen kann man da ein bisschen spielen, dass man auch nur das sieht, was man möchte. Das Reporting kann ich vielleicht noch schnell zeigen, damit man auch mal sieht, was da rauskommt. Es gibt eine Integration dafür in Isinger Web. Man muss das auch nicht verwenden. Also das Reporting-Package kann man auch nur auf dem Jasper-Server belassen. Da werden dann halt da die Reports erstellt und ich kann sie mir per Mail zuschicken lassen oder ich lege sie per PDF im Dateisystem ab, je nachdem, wie man das möchte. Das Frontend hat hier die Möglichkeit, dass ich die Reports on the fly ausführe. Auch die Reports sollen nur beispielhaft sein, weil Reporting ist auch so ein Thema wie SLA, dass ich das einfach ja, als Baukastensystem hernehmen muss. Das heißt, ich habe hier Templates, wo ich sehen kann, was ist denn möglich eigentlich so mit dem System, wie baue ich die auf, passt die an meine CI an und das Interface ist auch so intelligent, dass er die entsprechenden Custom Reports da wieder anzieht und parametrisieren lässt. Schauen wir mal, was letzten Monat so los war. Gehen hier auf Preview. Und dann purzelt mir der Report hier raus. Also das ist auch das 1:1, was dann in dem PDF da liegt, beziehungsweise per Mail verschickt wird. So kommt es dann raus. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht zeigen, weil sonst wird es eigentlich zu viel oder auch langweilig. Das heißt, ich würde weiter an meinen Kollegen Michael abgeben, einer der Core-Entwickler, und der würde ihn weitermachen lassen. Vielen Dank.
Gut. Ich gehe weiter zu dem, was wir so was wir geplant haben für die Zukunft. Wir hatten so mal die Idee gehabt, wir schauen uns einmal ZeroMQ an, um sozusagen das, was wir am Core schlecht finden oder was uns momentan eigentlich stört, was wir aus dem Nagios-Umfeld mitgenommen haben, dass wir das Ganze ein bisschen lösen. Und sozusagen, man schaut sich dann um, was gibt es am Markt, welche Technologien kann man sozusagen wiederverwenden, was kann man verwerten, muss man jetzt das Rad neu erfinden oder kann man eben auf bestehende Technologien eingehen. Es hat dann dazu geführt, dass wir uns eben auf ZeroMQ mal fixiert haben. Es gibt natürlich auch ActiveMQ und RabbitMQ und so weiter und so fort. Die Idee war, einen relativ schnellen Datenbus, Messagebus zu verwenden und das ja auch im Sinne so zu verwenden, dass man es auf allen Plattformen einsetzen kann. Also dass man jetzt nicht irgendwelche alten Systeme, die jetzt vielleicht Solaris sind oder ich sag mal blöd AX oder so die speziellen Plattformen, wo man auch Probleme hat, dass man aktuelles Nagios oder Isinga drauf kompilieren kann. Ja, und wir hatten es auch schon so weit, dass wir es implementiert hatten. Also wir hatten einen Prototyp implementiert. Haben allerdings relativ schnell festgestellt, wir haben spezielle Anforderungen. Es geht jetzt nicht alles darum, dass man jetzt die Checks da irgendwo hinbläst, dann werden die Checks ausgeführt, dann kommt der Result retour. Das funktioniert alles wunderbar recht schnell. Wir wollten aber natürlich auch irgendwie eine Art Distribution von den Checks drinnen haben. Wir wollten einen Autorisierungslayer dann einbauen. Wir wollten das Ganze auch so eine API-Schnittstelle dafür definieren und hätten dann wieder sehr viel Multiplexen rundherum bauen müssen. Und wie wir dann so irgendwie den dritten Library-Wrapper geschrieben hatten, war dann der Prototyp eigentlich in einem Stadium, wo wir gesagt haben, wenn wir schon so rundherum schreiben, dann sollten wir uns eigentlich anschauen, ob wir es nicht irgendwie selbst besser machen können. Also wir haben es auf der Open Source Monitoring Konferenz 2011 präsentiert gehabt, haben dann auch Feedback dazu bekommen, haben sie das angehört und haben eigentlich festgestellt, okay, wir sollten es vielleicht anders probieren und haben dann ein großes X über das ZeroMQ-Thema gemacht, haben es vielleicht nicht ganz ordentlich kommuniziert, haben halt immer wieder versucht, Alternativen zu finden und haben sie dann eigentlich entschieden, aus langen Diskussionen und auch mit einigen schlaflosen Nächten, sagen wir es einmal so, Isinga 2 zu entwickeln oder anzukündigen, haben begonnen, eben einen Prototyp zu entwickeln. Die Idee dahinter ist sozusagen das, was wir sozusagen aktuell schlecht finden, um es mal irgendwie in Worte zu fassen. Ich bin seit 2009 Core-Entwickler, ich kenne den Core, ich kenne den Code, ich weiß, dass er relativ schwierig zu maintainen ist. Man kann ihn skalieren, man kann sozusagen mit Add-ons die Probleme, die vielleicht in größeren Umgebungen stattfinden, kann man umgehen, also man kann ein ModGearman installieren, man kann DNX installieren, man kann versuchen mit Distributed Setups da sozusagen das Ganze lauffähig zu machen, aber es ist natürlich hat einen gewissen Maintenance-Overhead, man muss sich Gedanken machen, wie man die Umgebungen baut, dann muss ich verschiedene Protokolle verwenden, muss schauen, dass ich irgendwie ein Backup-System drinnen habe, dass die Konfiguration verteilt wird und so weiter und so fort. Also das kommt natürlich auf die Größe der Umgebung an, aber es ist zumindest so, dass man in größeren Umgebungen mit dem aktuellen Core auch relativ schnell an die Grenzen stoßt. Das weitere Problem ist, wenn man dann verschiedene Add-ons einsetzt, hat man normalerweise verschiedene Konfigurationen, die man natürlich auch entsprechend pflegen muss. Das heißt, man muss es dokumentieren, man muss es irgendwo einpflegen, am besten in Git oder SVN. Oder man hat eine Puppet im Einsatz, aber das ist dann auch wieder eine eigene Komplexitätsschiene. Ja, und dann gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten oder Herangehensweisen, wie kann ich was konfigurieren. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen sagen, ich kann verschiedene Templates definieren und von den Templates wird dann was vererbt und am Schluss habe ich einen schönen Service, der auf den Host draufklebt. Ich kann es aber genauso machen, ich kann einen Service zu einer Hostgruppe draufkleben und dann automatisch einen Host reinnehmen und dann wird das auch irgendwie vererbt und dann gibt es noch 5 verschiedene Ansätze. Das funktioniert alles mit der aktuellen Architektur. Es ist nur so, dass die Dokumentation einen Weg vorgibt. Es gibt dann verschiedene Object Tricks, wie sie genannt werden. Und führt hin und wieder auch mal zu Problemen, was einerseits Verständnisprobleme sind in der Community und andererseits, wenn es halt einfach, wenn der Core irgendeinen Bug hat oder man das einfach relativ schwierig nachstellen kann. Und in diesem Sinne haben wir dann auch gesagt, wir wollen da irgendwas Neues erfinden, beziehungsweise auch den Benutzer an der Hand nehmen und einen richtigen Weg vorgeben. Und das kann man eigentlich nur machen, indem man das Ding komplett neu schreibt. Also indem man sich auch Gedanken darüber macht, wie muss eine Konfiguration oder eine Syntax von der Konfiguration aussehen, dass man wirklich in die richtige Richtung vorstoßen kann und da jetzt nicht wieder fünf verschiedene Wege ums eigentliche Problem herum definieren kann. Und das werde ich dann kurz zeigen, wie das dann ausschaut. Es ist natürlich auch, was ich schon angesprochen habe, bezüglich Codequalität. Ja, sagen wir es einmal so, wenn man eine Software forkt, dann darf man sich natürlich nicht darüber beschweren, was man da jetzt geforkt und kopiert hat. Aber es ist de facto so, dass keinerlei technische Dokumentation vorhanden ist. Die Source-Code-Dokumentation ist zwar ganz nett, aber die hilft dann auch nicht wirklich, wenn man in fünf verschiedenen Source-Files irgendwas sucht, wenn ein Problem auftritt. Also es ist wirklich de facto so, dass man 5 Stunden was debuggt, um dann 5 Minuten einen Fix zu schreiben, im Worst Case. Und das ist eigentlich nicht das, wo man, sagen wir es einmal so, am Wochenende seine Zeit damit verbringen möchte. Also ich zumindest nicht. Und auch hier haben wir sozusagen festgestellt, dass es einfach auch Unit-Testing oder Schnittstellen geben muss, wo man relativ schnell auch durch gekapselte Tests und auch sauberes Development mit einer Developer-Dokumentation oder DoxyGen und JavaDoc und so weiter und so fort, dass das auch in diese Richtung gehen muss, weil wir uns natürlich auch erhoffen, von der Community Feedback bzw. Patches bzw. vielleicht auch eigene Add-ons. Und in dieser Hinsicht soll es natürlich genau zum Start, zum Release, wenn es denn mal soweit ist, in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, jetzt kann ich dem Benutzer diese Development-Dokumentation auch zur Verfügung stellen und er weiß dann, wie er jetzt sein Add-on schreiben kann, damit er eigene Reports oder eigene Log-Händler dazuhängen kann und dass es in dieser Form auch gegeben ist. Ja, und was man heutzutage auch als größeres Problem bezeichnen kann, ist, dass es eigentlich keine definierte Schnittstelle gibt, wie man an die Daten rankommt. Das heißt, man kann natürlich über das Status-File kann man hingreifen, man hat die Log-Files rumliegen, man kann Add-ons installieren wie Live-Status, kann da gewisse Dinge damit machen, aber so wirklich eine saubere Schnittstelle, die wir Core-Entwickler auch vorgeben, die gibt es de facto in dieser Form nicht. Und unser Anspruch ist es natürlich, wenn ich einen Monitoring-Daemon laufen habe, dann möchte ich auch alle Daten davon bekommen. Das heißt, ich möchte nicht nur, dass er die Checks ausführt und mit den Checks irgendwas dann macht und prozessiert und Notification schickt und das Ganze dann vielleicht in ein Reporting hineinbaut, sondern ich möchte mich vielleicht auch reinhängen und sagen, okay, gib mir jetzt alles, wenn du ein Status-Update im Not-Okay-Zustand hattest, dann möchte ich das irgendwie mit einem Skript verarbeiten und dann hausnummer in der Logstash oder sonst irgendwo reinschreiben und das dann dezentral verarbeiten. Oder auch anderweitig. Im Sinne von, aktuell editiere ich ja Textfiles für die Konfiguration, muss dann den Core neu laden im Speicher, damit die Files eingelesen werden. Und das ist auch so etwas, was InnoSync auch Zeit kosten kann, wenn da die Datenbank neu geschrieben wird und im Hintergrund die Scheduling Queue und die ganzen Dinge sozusagen alles neu aufgebaut wird. Das ist eigentlich die Zeit, wo der Core nichts checkt. Das will man eigentlich nicht, wenn man aktives Monitoring betreibt. Das heißt, wir hätten auch so in Planung oder hätten auch gerne irgendeine Art Config-API, wo ich dann live meine Konfiguration reinschießen kann oder eine Veränderung eines Attributs, zum Beispiel ein Check-Intervall oder Notifications disablen, um das Ganze dann entsprechend zu steuern. So, der Anspruch ist der, dass wir natürlich Isinga 1 weiterentwickeln. Das heißt, Isinga 1.9 kommt jetzt Ende April heraus, ist auf der Roadmap drauf, wird um Features erweitert, wird primär von mir entwickelt, beziehungsweise die Classic UI ebenso. Vom Ricardo, es wird für die IDEO-Jutta-Schnittstellen weiterhin Updates geben. Und Isinga 2 wird vom Gunnar entwickelt, der glaube ich nicht da ist, aber der hat sozusagen die Ressourcen dafür zur Verfügung. Es wird natürlich einen Compatibility Layer geben zu Isinga 1, das ist uns ein sehr großes Anliegen. Das heißt, wenn ich bestehende Add-ons mit Schnittstellen bzw. Datenstrukturen habe, dann soll das möglich sein, dass ich es mit Isinger 2 genauso weiterverwende. Das heißt, Isinger 2 schreibt dann so, zum Beispiel die Daten, die für die klassische Oberfläche notwendig sind zur Anzeige, ins Statusfeld hinein. Das werde ich dann nachher in der Demo kurz zeigen. Und natürlich ist auch geplant, das entsprechend mit dem IDO-Datenbank-Interface dann auch zu betreiben. Und Live-Status und diverse andere Dinge. Also es wird dann auch so sein, wenn es dann mal irgendwann einmal fertig programmiert ist, dass es ein Konvertierungsskript gibt, wie man von einer 1er-Konfiguration in eine 2er-Konfiguration kommt, um sozusagen auch, wenn man jetzt eben seine Umgebung schon gebaut hat, in die sich nicht hinsetzen muss und jetzt 10.000 Services von Hand sozusagen von 1 in 2 hinein zu primeln oder hineinzubauen, sondern dass man zumindest von unserer Seite die Unterstützung bekommt, das ein wenig automatisiert zu tun und zu machen und dann in Zukunft mit dem 2er-Format weiterzuarbeiten. Was sich technologisch oder vom Development her ändert, der alte Daemon oder der alte Core war in C programmiert. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die C++-Richtung gehen, beziehungsweise C++ mit Unterstützung von den Boost-Bibliotheken, weil es da drinnen einfach sagen wir es einmal so, in C muss man öfters Rad neu erfinden oder irgendwelche Sachen selber implementieren, die halt teilweise in C++ und durch die Boost-Bibliotheken leichter gelöst sind. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das letzte Mal 2006 C++ programmiert. Ich kenne Boost auch nicht so wirklich, habe es mir auch beibringen müssen. Wenn es da spezielle Fragen gibt, würde ich dann einfach bitten, an den Stand zu kommen und den Gunnar zu quälen mit diesen Fragen. Ich könnte mir sicher sein, dass ich manches nicht weiß. Was sonst noch wirklich neu oder neues Terrain für uns sein wird, ist, dass Isinger 2 auch auf Windows entwickelt wird. Das heißt, man kann es in Visual Studio kompilieren und es läuft auch dann auf Windows. Und natürlich auf den Unix- und Linux-Plattformen. Also es ist wirklich so, was man jetzt sozusagen Isinger 1x immer auf einem Linux- oder Unix-Betriebssystem installieren muss, wird sich jetzt dann ändern. Das funktioniert auch eigentlich wunderbar. Also ist wirklich so, dass dann Isinger 2 als Core oder als Framework auf Windows laufen wird. Und es ist auch insofern geplant, dieses Framework dann nicht nur jetzt als Monitoring-Daemon oder Check-Daemon zu verwenden, sondern auch dann auf demselben Protokoll, was sozusagen Isinger intern für den Message-Bus verwendet, auch Agents zu implementieren, zu bauen, die dann genau dasselbe Konfigurationsformat wie Isinger verwenden, die genau dasselbe Protokoll, also über SSL, V4, V6, Zertifikat basiert, kommunizieren. Das heißt, da wird sich im Prinzip einiges vereinfachen und der Plan ist auch entsprechend mit Embedded Plugins sozusagen agent-basierendes Check-Möglichkeiten zu unterstützen, die man dann entweder von Windows installiert, oder von Linux oder von Unix und auf den, ich würde mal sagen, Embedded wird auch irgendwie gehen. Vielleicht schafft man es auf einem Raspberry Pi dann auch. Aber zumindest, dass es alles einheitlich ist, dass es ein Format ist, dass man sich nicht darum kümmern muss, dass da jetzt eben fünf verschiedene Formate sind und dass es auch entsprechend verschlüsselt ist, weil heutzutage ist es so, dass es zum Beispiel in NAPE als Agenten zwar SSL gibt, aber da ist der Key beim Kompilieren fix. Das heißt, jedes Paket hat denselben Key im Prinzip und die Debian-Pakete sprechen dann miteinander. Also es gibt da zwar diverse Bugs, die offen sind. Das Problem ist halt, man müsste auch hier die SSL-Implementierung ändern und damit das Protokoll invalidieren. Dementsprechend müsste man das auch neu schreiben und wir haben uns gesagt, wenn wir es gescheit machen können, dann können wir es mit Isinger gleich erschlagen. Darum wird es in dieser Hinsicht auch was geben. Ist noch nicht implementiert, ist für einen späteren Milestone geplant, aber es ist sozusagen auf gutem Wege. Naja, und was ich schon vorhin erwähnt habe, eben das neue Konfigurationsformat. Ich würde mal sagen, wir schauen es uns dann an. Rein von der Idee her sozusagen ist Isinger 2 jetzt kein Core, sondern es ist mehr ein Framework. Das heißt, wir planen verschiedene Komponenten, die man dann on demand sozusagen hineinladen kann. Also wenn ich sage, okay, ich würde jetzt an einer Stelle das volle Package installieren, dann kann ich das tun, aber es gibt natürlich auch an einer Stelle, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt dann nur einen Co-Inst oder ein Isinger 2 laden, wo dann Checks ausgeführt werden, sonst nichts. Das heißt, da werden dann sozusagen vom anderen Isinger 2, was dann vielleicht an einem anderen Standard läuft, die Daten repliziert, die Checks ausgeführt und die Daten dann wieder über den Message-Bus retour geschickt. Das heißt, das Ding ist im Prinzip, hat dann zwar schon eine gewisse Logik, um dann auch im Fehlerfalle Daten vorzuhalten, also wenn jetzt die Verbindung abbricht oder sowas, das lokal zu cachen mit einer gewissen TTL, aber sonst macht das Ding außer Checken de facto nichts. Ich kann das Spiel natürlich weiterspielen und sagen, okay, dann würde ich gern außerhalb von der DMZ vielleicht meine API oder sozusagen meine Web-Schnittstelle dann irgendwo hinstellen und habe sozusagen in meiner DMZ, in meiner Wolke wunderschön die ganzen Checks und das Monitoring sozusagen und die Daten greife ich dann auf einem dedizierten Host ab, wo dann zum Beispiel nur die API-Komponente geladen ist, wo ich mich dann mit dem Reporting draufhänge, mit den Web-Applikationen oder den Dingen, wo ich vielleicht auch über Notifications und Acknowledgements eben Commands dann über das Ganze abschicken möchte. Ja, was auch so quasi built-in ist, also was auch schon funktioniert, wenn man vom Distributed-Ansatz kommt und sagt, okay, ich möchte es jetzt hochskalieren, Replikation ist eingebaut, das heißt, wenn ich jetzt zwei Single-Instanzen hochfahre und so konfiguriere, dass sie miteinander kommunizieren können, dann replizieren die untereinander die Daten schon. Das heißt, alles, was sozusagen benötigt wird, um da jetzt ein distributed Setup zu bauen, ist da schon mit drinnen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Master-Slave-Setup, sondern die Instanzen sind sozusagen gleichwertig, aber man hat sozusagen die Möglichkeit, das zu installieren, die verschiedenen Komponenten zu laden, die man dann zusätzlich benötigt und man muss sich eigentlich um nichts mehr Sorgen machen. Und wenn es dann natürlich in die Richtung geht, wo man dann speziell im Failover-Falle dann irgendwas konfigurieren möchte, wird es wahrscheinlich entsprechend auch leichter handelbar sein. Aber da gibt es einige Ideen in dieser Richtung, wo man ehrlich zugeben muss, dass vieles noch Zukunftsmusik ist, weil man sich eben gerade eher in Richtung Milestone 2 bewegen, was eigentlich Feature gleich wie 1x sein soll und Dinge wie spezielles Distributed Monitoring oder auch die API bzw. die Agenten sind noch in Planung, sind eigentlich noch nicht in Codeform vorhanden. So, okay, da haben wir jetzt kurz die Eine der möglichen Architekturen, wie wir sie sozusagen planen, wenn wir jetzt die klassische Ansicht bzw. Isinger Web und Reporting, wie wir sozusagen vorher in der 1er Architektur gesehen haben, wie wir planen, dass wir diese auch weiterhin anbinden, weiterhin unterstützen, solange sozusagen diese Interfaces nicht die Isinger API dann verwenden oder eben neue Schnittstellen, die wir designen. Sondern wir planen dediziert, dass man sagen kann, okay, mich stört jetzt wirklich nur der Core, ich habe Probleme mit der Performance vom Core und ich möchte genau das ersetzen, aber ich habe Isinger Web mit den 10 Cronks und verschiedenen Ansichten und ich finde das System so geil, ich möchte es jetzt sozusagen weiterverwenden, dann soll man wirklich die Möglichkeit haben, dass man sagt, okay, man setzt Isinger 2 als Core-Framework ein, kann aber genauso noch die klassische Ansicht bzw. Isinger Web und Reporting damit betreiben. Das heißt, wir stecken auch sehr viel Energie eben in diesen Compatibility Layer, wo es dann wirklich darum geht, eben die Daten entsprechend aufzubereiten, rauszuschreiben, Commands aufzunehmen, also über die Command Pipe, die es im Isinger Core gibt, ja, und sozusagen das entsprechend zu unterstützen. Was hier an dieser Stelle schon funktioniert, ist die Classic UI. Bei Isinger Web, also mit IDO, hat es einen Prototypen gegeben mit dem ersten Milestone. Den haben wir allerdings wieder rausgeschmissen, weil er Performance-Probleme hatte. Also das ist halt leider auch so der Zeitpunkt, man probiert was aus und es funktioniert dann nicht immer so. Da muss man sich halt entsprechend dann orientieren und sagen, macht man doch wieder besser anders. Ja, und was hier in der Grafik noch links unten sichtbar ist, ist Live-Status. Ich weiß nicht, wer das Add-on kennt. Wir planen auch in Combat Live-Status zu implementieren, beziehungsweise hat der Gunnar das irgendwann am Wochenende schon implementiert und einmal zum Testen eingebaut, weil wir wissen, dass diverse Add-ons wie Nagvis ich glaube auch Reporting funktioniert damit irgendwie. Das unterstützen, haben wir gesagt, okay, das ist für uns auch ein Compatibility Layer, das wollen wir auch mit drinnen haben. Und wer halt jetzt zum Beispiel richtiger Thruck oder Thruck einsetzen möchte, der kann genau das auch dann tun. Und so schwierig ist es dann auch nicht zu implementieren, wenn man es einmal hat. So, genau, das war der Distributed Ansatz, von dem ich kurz gesprochen habe, noch einmal in schöner Bildform. Wir werden die Folien dann aber auch nachher ins Netz stellen, also muss man nicht unbedingt fotografieren, aber ist kein Problem. Distributed, wer es dann wirklich braucht, also der Gunnar hat in den Anfängen einmal Tests gemacht mit, ich glaube, 100.000 Checks im 5-Minuten-Intervall in so einem Distributed Setup, das geht. Und man kann sicher auch noch mehr und hochskalieren. Momentan ist sozusagen gerade die Entwicklung des vom Locking bzw. vom Skalieren, das so weit runterzubringen, dass man Latenzen im Millisekundenbereich hat. Das heißt, der Latenz ist sozusagen die verzögerte Check-Ausführung, die hin und wieder auch wehtun kann. Das heißt, wenn man halt einfach Checks hat, die ewig dauern, wo einfach der Datenbank-Check 60 Sekunden dauert oder länger, dann kann das einfach dazu führen, dass im aktuellen Singer-Core, also im 1er-Core, es dazu kommt, dass sie die Checks, dass sie verzögert ausgeführt werden oder gar nicht ausgeführt werden, wo man dann einfach für eine gewisse Zeit auch betriebsblind ist. Und das ist eigentlich was nicht stattfinden darf. Und da wird sozusagen das Ganze hinskaliert. Wir hatten auch testweise mal 1 Million Dummy-Checks laufen auf einen 8-fach-Core mit 16 Gigramm. Da hatte ich Singer 2 dann, glaube ich, 10 Gigramm davon, aber das sind alles nur so Zahlenspielereien. Das sagt im Prinzip eigentlich über das reale Setup nichts aus, weil jede Umgebung eigentlich unterschiedlich ist. Aber ich habe von vielen Seiten schon, oder sagen wir so, gewissen Leuten gefallen Zahlen. Mir sind Zahlen relativ wurscht, Hauptsache es funktioniert. Prinzipiell ist natürlich der Ansatz auch der, wir wollen große Umgebungen bedienen, und wenn jemand halt seine 1000 Rechenzentren irgendwie betreiben möchte, dann soll er das auch damit tun können. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe mal. Nein, das war es nicht. Du kennst dich aus mit deinem Notebook? Ich nicht. Darf ich kurz? Ja, das ist ein Fedora, gell? Ja, damit kenne ich mich nicht aus. Ich bin ein Debian-User. Habe aber nichts gegen Linux generell. Das schaut jetzt im Prinzip aus wie eine klassische Ansicht, ist auch eine klassische Ansicht, ist die 1.9er, die noch nicht draußen ist, das heißt, es läuft momentan auf einer Development-Box von mir im Netz, da läuft im Hintergrund eine Singer 2. Also da sind, um's zu demonstrieren, was ich meine, da wird sozusagen Localhost überwacht, okay, das ist recht schön, und dann im weiteren Sinne diverse Random-Checks. Das ist sozusagen einfach ein Check-Plugin, was random-basiert einfach einen Output-Retour liefert, um sozusagen einfach mal Checks zu konfigurieren. Das sagt jetzt im Prinzip genau nichts aus, außer dass Isinger 2 das Ganze schreibt. Und was ich auch machen kann, wenn ich jetzt sage, okay, ich hole mir hier alles, was kaputt ist, dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich reschedule das mal und committe das. So. Jetzt bräuchte ich die Shell. Ah. Ups. Ja, es läuft in einem Screen, also es ist eh alles vorbereitet, aber... Ja, die Kiste leckt ein bisschen, weil da läuft im Hintergrund ein Singer 1 auch noch. So, okay, das sagt jetzt im Prinzip noch nichts aus. Wenn man hier kurz reinschaut, also es ist im Prinzip so gedacht, dass man damit auch direkt Packages bauen kann. Also wir schauen natürlich drauf, dass wir dann zum finalen Release entsprechend Debian, Red Hat oder CentOS bzw. SUSE Packages anbieten, beziehungsweise auch die Packager, die auf anderen Architekturen arbeiten, entsprechend unterstützen. Und es ist de facto so, dass Singer 2 ein Binary ist, was Komponenten lädt, beziehungsweise Bibliotheken dann in dem Fall. Das heißt, da wird halt einiges hineininstalliert, aber das, was effektiv interessant ist, ist die Konfiguration dessen. Das heißt, hier ist Singer 2, na, das war's nicht. Ah, CLT, war das. Genau. Also wir haben die Idee.
Können wir vielleicht die Leinwand ganz runterfahren, dass kein Licht mehr reinkommt?
Oh, ja.
Oder die Farbe kann man auch schnell umstellen. Lässt sich die Schrift vergrößern?
Das wäre dann viel zu bunt. Ja, das ist richtig. Wenn man nur da reinschaut, kriegt man nicht mit, dass da hinten nicht funktioniert. Okay, jetzt wissen Sie, wovon ich eigentlich rede. Also es schaut einmal auf den ersten Blick ungewohnt aus, würde ich mal sagen. Also wer Programmierer ist, kommt vielleicht ein bisschen leichter damit zurecht, vor allem mit dem Include. Es ist sozusagen der Ansatz, dass ein mehr objektorientiert zu machen, leichter verständlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es noch beschreiben soll. Ich persönlich finde es sehr geil. So. Aber es gehört natürlich auch Gewohnheit dazu. Also ich mache das jetzt auch schon etwas länger. Ich programmiere es nicht, aber ich teste es häufig. Es ist sozusagen was sozusagen ins Auge sticht, wenn man jetzt die Singer Application ansieht. Man kann Makros frei definieren. Also sobald ich irgendwie dieses Makro-Dictionary da angebe und da drinnen meine Makros ablege, in dem Fall in der Singer Application, werden sie global an alles runtervererbt, was man irgendwie laden kann. Das ist sozusagen eines der Dinge, die in Singer 1 nicht wirklich funktionieren. Da gibt es halt vorgefertigte Makros, die kann man in irgendeinem Kontext verwenden und wenn man es falsch verwendet, dann bekommt man schöne Syslog-Meldungen. Aber es geht auch hier darum, sozusagen das, was ich wirklich brauche, auch an entsprechender Stelle zu definieren. Weil in Singer 1 ist es zum Beispiel so, dass man das Plugin Directory in der User 1 Variable speichert, die in der Ressource CFG drin speichert ist, wo normalerweise Passwörter drin stehen, die der Apache-User aus dem runter nicht lesen darf und so weiter und so fort. Aber hier ist es sozusagen so, dass ich das definieren kann. Ich muss natürlich nicht. Und wir haben uns auch zur Aufgabe gelegt, dass wir auch sozusagen nicht nur Beispielkonfiguration mitliefern, sondern auch die Singer Template Library, wie es jetzt aktuell heißt, also die ETL, wo dann entsprechende Basiskonfiguration schon mit drinnen ist, also wo dann so Dinge drinnen sind wie Templates für Ping, für SSH, was man sozusagen eher aus dem Nagios Plugins Package zum Beispiel kennt. Ja, also im Prinzip im Hintergrund was mitgeliefert, was man natürlich jederzeit überschreiben kann oder auch nicht verwenden. Das steht dann jedem frei. Wenn man kurz darunter geht, genau. Da wird jetzt zum Beispiel die Compat-Komponente geladen, also die Compatibility-Komponente, die in dem Fall dafür Sorge trägt, dass die Status-Files für die klassische Ansicht geschrieben werden. Das heißt, hier werden auch zyklisch dann die Daten, die jetzt der Checker ausführt, entsprechend geschrieben. In dem Fall jetzt gerade nicht, weil ich es abgebrochen habe. Und wenn ich das jetzt eben nicht laden würde, dann würde da nichts geschrieben werden und die Daten wären dann sozusagen auch nicht zur Verfügung. Ja, hier muss ich gleich einmal dazu sagen, wenn Sie ins Wiki, also in die Singer-Wiki oder in der Dokumentation reinschauen und feststellen, das Format, was jetzt hier ich hier zeige oder was im Git eingepflegt ist, das ist nicht aktuell. Also wir ändern noch ein bisschen an der Konfiguration, an den Schnittstellen, wie wir es am besten machen können. Das heißt, aktuell ist die Dokumentation wieder mal hinten auch, weil man hat was entwickelt und man tut es ein bisschen testen. Dokumentieren tut man meistens zu spät. Deswegen sage ich es gleich dazu. Die Idee ist sozusagen jetzt das Ganze mehr Richtung Templates zu fahren. Das heißt, diese Templates, die jetzt hier im Hintergrund referenziert sind, sind zum Beispiel alle in der Singer Template Library drinnen. Ja. Alles, was ich hier an Services zu diesem Host dazu geknallt oder dazu geklammert habe, dem kann ich natürlich auch Makros mitgeben, die dann vom Host direkt an die Services auch weitervererbt werden, sofern nicht definiert. Ich bin jetzt hier jetzt auch nicht limitiert drauf, dass ich hier sage, das ist jetzt nur, ich habe jetzt nur Address und Address 6, wenn man es halt sozusagen aus dem Singer 1 Umfeld kennt, sondern ich könnte mir da auch, weiß ich nicht, Address 100 oder 1 bis 100 irgendwie anlegen, das so frei definieren und kannst dann entsprechend auch in meinen Check-Commands direkt aus Makros weiterverwenden. Das Schöne daran ist, das Ganze wird repliziert, das heißt, meine Checker, die irgendwo in der DMZ dann drinnen laufen oder sowas, bekommen das auch automatisch rüber repliziert und ich habe sozusagen zur Verfügung, muss man in dem Fall keine Gedanken darum machen. Was wir noch geändert haben, was vielleicht auf Kritik stößt, aber eigentlich immer wieder ein Problem war, man hat sozusagen im aktuellen Setup drinnen einen Host-Check, das ist normalerweise ein Ping oder irgend sowas in die Richtung, und dann definiert man noch einmal die Services, wo man wieder einen Ping drinnen hat und vielleicht einen Ping 6 und die ganzen anderen Services. Das ist normalerweise so eine Art Duplication. Also ich persönlich habe das immer doppelt definiert und habe es nie verstanden, warum ich das tun muss. Und war dann im Prinzip eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen einen virtuellen Host-Status haben. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich nehme den Status von einem bestehenden Service, in dem Fall Ping 4, wie es halt hier definiert ist, biete das auch über die Compat-Schnittstellen entsprechend an. Das heißt, ich würde dann für den Host-Status den Status des Ping 4-Services bekommen, was in dem Fall auch so ist. Wenn ich es nicht einstelle, dann hat der Host sozusagen keinen Status. Das ist insofern interessant, weil wir auch planen, Business-Prozesse einzubauen, das heißt Kombinationen von Services, wo ich dann mit und oder Logik arbeiten kann und mir dann auch entsprechend einen Host-Status zusammen aggregieren kann, wenn ich es möchte. Aber sonst ist es sozusagen so, dass der Host zur Verfügung steht. Er braucht aber nicht jetzt einen Check. Er kann auch einfach als Gruppierungselement fungieren, weil es gibt auch die Situationen, wo man einfach nur Services hat, einen Dummy-Host anlegt und was gebe ich, was für einen Status gebe ich den Dummy-Host? Ich definiere Check Dummy mit irgendeinem Output und hoffe dann, dass es grün ist. Ist nicht unbedingt der praktikable Ansatz, darum ist es hier auch optional. Check-Intervall kann man auch unterstellen auf eine Sekunde beziehungsweise Millisekunden. Irgendwas in die Richtung hat der Gunnar gebaut und auch versucht zu skalieren. Ich glaube, also er führt gerade Tests durch im Millisekundenbereich, aber die Empfehlung ist natürlich so eine Minute zu bleiben. Aber wenn man runtergehen möchte, sollte das auch möglich sein. So, was ich hier gemacht habe, ist eigentlich nur, ich habe mal ein Random-Template erstellt, wo das Check-Command eben sozusagen Check-Random ist und mir dann entsprechende Service-Templates angelegt, die ich dann in meinem Host-Template anlege, da entsprechenden Makro überschreibe und mir dann von diesem Host-Template wieder Host definiere. Also im Prinzip, das ist jetzt, es schaut ein bisschen komisch aus, gebe ich zu. Ich verfolge aber damit den Ansatz, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Hosts und Services zu generieren. Also wenn ich sehr viele gleiche Dinge habe, dann kann ich mit den Templates relativ leicht zum Ziel kommen. Wir werden es aber in entsprechender schöner Form und Quickstart und sozusagen, wie man das dann in realen Situationen auch wirklich definieren kann, auch entsprechend dokumentieren und auch in Beispiel-Config-Form anbieten. Das ist jetzt wirklich nur von mir schnell zusammengehackt, damit ich halt sozusagen 200 Demo-Services habe. Und wenn ich das kurz mal wieder starte, dann funktioniert das auch. Genau, und dann kommen schon die ersten Fehlermeldungen, weil wir haben sozusagen für den Milestone 2 Notifications eingebaut, die aber noch nicht definiert sind in meiner Konfiguration. Ich habe es vorhin probiert, ich habe es nicht geschafft, muss den Entwickler noch schlagen gehen, weil er es nicht dokumentiert hat. Aber sozusagen, das funktioniert. Es funktioniert nicht nur mit 200 Services, sondern auch mit 10.000 oder 100.000. Das kommt dann entsprechend drauf an. Ich würde mal sagen, wenn es dann spezifische Fragen gibt, ich werde mal einen kurzen Test machen und was an Fehler in der Config einbauen und dann schauen, was passiert. Das sollte normalerweise einen wunderschönen Stacktrace geben. Schauen wir mal. Bloop. Sowas. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Also vieles ist noch ein bisschen development-mäßig unterwegs. Also diesen Stacktrace hätte ich dann nicht nur gerne in Rot, sondern auch entsprechend für den Nicht-Developer. Aber das ist sozusagen alles Work in Progress. Also wir sind da wirklich tief drinnen, wir sind da am Arbeiten und sozusagen zum finalen Release. Was wir auch noch planen. So, jetzt würde ich nämlich wieder gern hier hinkommen. Ach ja, das war mein Notebook, ein Skalierungstest. Ja, es gibt ein Public Git Repository, es gibt eine Public Roadmap, es gibt ein Wiki dazu, also das gibt es im Prinzip alles auf isinger.org, auch die entsprechenden Informationen. Das, was ich eigentlich sagen wollte, Milestone 2 steht jetzt auf der Roadmap drauf mit, glaube ich, vor einer Woche oder sowas. Also wir haben schon ein bisschen überzogen, sind aber der Meinung, dass wir das sozusagen noch bis Ostern jetzt implementieren können. Es sind für uns interne Milestones, wird natürlich eine Milestone 2 Tarball-Release geben, dass es jeder sich einmal anschauen kann, durchtesten kann. Aber es macht natürlich keinen Sinn, was Unfertiges als Milestone zu deklarieren. Dementsprechend ist der Ansatz eben, das so mit 1x Feature gleich zu releasen, damit man das einmal in Test-Produktivumgebungen auch einsetzen kann. Milestone 3 wird sich dann entsprechend um API, History und Agents bewegen. Da gibt es natürlich noch einige andere Issues, die offen sind. Zeitlich, keine Ahnung, irgendwann im Sommer. Das müssen wir noch planen. Und Milestone 4 sollte dann so im Q4 2013 werden, was dann auch die erste finale Version sein soll. Also da kann man ungefähr so Richtung OSMC, die irgendwann Ende Oktober ist oder Mitte Oktober, da in dieser Richtung planen wir dann. So, okay, Chemnitz sind wir heute. Wir sind natürlich auch sonst noch unterwegs mit verschiedenen Kollegen. Also der Kollege Erk wird dann wahrscheinlich in der Floss UK nächste Woche sein. Linux-Tage, OSMC ist natürlich wieder und die Lisa in Amerika drüben. Von den Versionen, die noch kommen sollen, was ich schon vorhin gesagt habe, Ende April die 1.9, das heißt Core und Web und Reporting natürlich. Und dann, genau, das ist die OSMC 24.10, die Ernst 10 vom 1er Branch und eben die erste 2.0er von Isinger 2. Hoffen wir es. So, das war's. Danke. Und wer jetzt sozusagen noch Fragen hat oder wenn noch Zeit ist, ich glaube eh nicht, aber dann die Fragen bitte am Stand.